Ja, hallo, herzlich willkommen zum dritten Vortrag in der Reihe, Vortragsreihe Werte Gewalt. Ich sage noch kurz ein paar Sätze zu dem Vortrag, der in der letzten Woche stattfand. In der letzten Woche sprach Jordi Meisel über gegenwärtige Vorgeschichte. Thema war die Reproduktion der Barbarei auf technischen Hürden im Rom. Die Herrschaft des subjektiven Geistes ist enorm gesteigert. Gleichzeitig ist sie immun gegen die von ihr beherrschte Realität. Der Kapitalismus kommt auf seinen Begriff und die totale Integration der Gesellschaft erweist sich zuletzt als Desintegration. Weitermachen ohne Inhalt verwandelt die Selbsterhaltung in Selbstvernichtung, denn die kapitalistische Produktionsweise vernichtet systematisch, nicht aus Versehen, ihre eigenen Voraussetzungen in sich selbst und auch die außerhalb von sich. Der Ausschluss der Überflüssigen, das Absinken des Anteils der lebendigen Arbeit innerhalb der organischen Zusammensetzung des Kapitals, trifft mit der Ausbeutung und Vernichtung des Naturstoffs, auch Quelle des Reichtums, wie Marx betonte, zusammen. Die kapitalistische Produktionsweise wird offensichtlich an sich selbst irre. Doch dagegen richtet sich selten die Opposition. Zumeist wird für die Teilnahme an dieser Gesellschaft protestiert, ungeachtet der angesprochenen Dialektik von Integration und Desintegration. Während die Vorgeschichte, die nicht für den Menschen selbst ist, diese fest im Bann hält und war uns im Angesicht der globalen Gewalt fast eine euphemistische Wortwahl, scheint die wirkliche Bewegung und die Negation der Angst das, worum es gehen müsste, weit entfernt. Die gegenwärtige Vorgeschichte erweist sich als die moderierte Barbarei in den erodierenden Formen von Staat und Kapital. Diese Woche wird Joachim Bruhn über Kalkül und Wahrung, Vertrauen und Gewalt vor dem Ausnahmezustand des Kapitals sprechen. Joachim Bruhn lebt in Freiburg und ist Co-Autor der Bücher Furchtbare Antisemiten, Ehrbare Antizionisten, Israel und die linksdeutsche Ideologie sowie das Konzept Materialismus, die im Salira-Verlag erschienen sind. Ein weiteres Buch von ihm zum Hass auf Israel und zur materialistischen Staatskritik ist zurzeit in Vorbereitung. An dieser Stelle kann ich aber auch den Salira-Büchertisch der Hunde Antifa verweisen, wo auch die Bücher käuflich erwerbbar sind. Zuvor dann noch ein Hinweis auf die weiteren Veranstaltungen. Der Vortrag, der nächste Woche Donnerstag stattfinden sollte, muss leider ausfallen. Am 18. Juli, das ist wiederum ein Donnerstag, findet der letzte Vortrag in der Reihe statt von Sebastian Tränkle zur materialistischen Sprachkritik. Dieser Vortrag wird nicht in diesem Raum sein, sondern im Hauptgebäude der Humboldt-Universität unter den Linden 6 und dort im Hörsaal 2002. Alle weiteren Informationen sind dann wie immer im Internet unter www.nacktegewalt.blogspot.de oder auf den auch hier ausliegenden Flyer und dort zu finden. Und damit übergebe ich den Vortrag.
Ja, Dankeschön. Ich könnte mir den Vortrag heute Abend sparen, wenn das seit eineinhalb Jahren angekündigte Buch von Hans-Georg Backhaus, Marx, Adorno und die Kritik der Volkswirtschaftslehre, schon erschienen wäre. Da kann man im Prinzip alles nachstudieren, vor allen Dingen die Frage, was sind Nationalökonomen und Volkswirte eigentlich für Menschen? Es blabbert und babbelt aus allen Kanälen, die Talkshows überbieten sich, einer weiß es besser als der andere, sie sagen immer das Gleiche und am Ende ihrer Lehrstuhlkarriere irgendwo schreiben sie irgendwann immer irgendwie, dass sie von all dem überhaupt keine Ahnung haben. Die berühmte Links-Keynesianerin etwa Joan Robinson, die in den 60er, 70er Jahren so eine sozialistische Keynesianerin war, und so eine gutmenschliche Geldanwenderin schreibt dann irgendwann, ich habe ein Leben lang auf den Lehrstühlen dieser Welt von Kapstadt bis Kairo über Geld, Wert, Kapital, Preis, Profit gesprochen und ich muss zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Also wozu das Geplapper? Offenkundig nur, um von einem Lehrstuhl heiße Luft zu verbreiten oder wie Italiener sagen, aria frittata, frittierte Luft, die aber auch nicht besser schmeckt. Und andere, die es dann ernsthafter meinen, wie etwa Josef Schumpeter, schreibt am Ende seiner 800-seitigen Geschichte der ökonomischen Analyse, tut uns leid, das, was wert ist, kann man bestenfalls intuitiv erfahren und erfühlen. Ja, also wozu man da eine Wissenschaft braucht, computergeschützt durch Statistiken, Daytrader-Manipulation, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich weiß schon, dass an diesen Leuten eine Bestimmung wahr wird, die Adorno einmal äußerte über Menschen, die sehr verständig sind, die gut rationalisieren können, die wandelnde Aktenordner sind, die für jedes eine Schublade haben. Er nannte sie scharfsinnige Rindviecher. Und sie hitte dann Hugo von Hofmannsthal mit dem Satz, die gefährlichste Sorte von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Offenkundig, weil in demselben Maße, wie sie die Verstandesfähigkeiten zur Waffe und zum Skalpell schärfen, die Vernunft auf der Strecke bleibt. Aber es ist auch kein Wunder bei einem sozialen Verhältnis, das so sehr im Jenseits jeder nur möglichen Vernunft agiert, dass die Individuen quasi auf die reine Verstandesfähigkeit gesellschaftlich reduziert werden. Und so leben wir in einem Zustand, wo in den Zeitungen etwa steht, neulich im Stern, eine ganzseitige Anzeige, Liebesgeld, ich verlasse dich, dein Gold. Man wird überall in einer Kindersprache angesprochen, die dann darauf führt, dass man selber sich kindisch dem Geldgebrauch, Genuss ergibt. Aber zugleich ist das alles eine unfreiwillige Bestätigung für den schönen Satz des berühmten amerikanischen Marxisten Robert Mitchum, der 1947 in einem Film, der heißt Out of the Past, auf Deutsch heißt der Blondes Gift, sehr recht bemerkt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Oder auf einen Nationalökonomen bezogen, woher soll ich wissen, was ich einmal gedacht habe, bevor ich lese, was ich wieder geschreibselt habe? Und so geht das eben hin und her. Und man kann nur sagen, der wirkliche Grund der Krise, das wurde neulich in der FAZ bündig festgestellt, die Realwirtschaft versteht nicht mehr, was die Finanzwirtschaft tut. Um diesen Satz also zu sagen, bedurfte es immerhin eines Forschungsseminars der Mannheimer Peter Drucker Society. Dass Banker offensichtlich selbst bei relativ einfachen Produkten nicht wussten, was sie eigentlich verkauften. Und am Schluss nachher heißt es, wenn wir Management daraus überhaupt eine Lehre ziehen können, dann ist es die, dass untereinander zu wenig oder zu unterkomplex kommuniziert wurde. Ja, also halt zu unterkomplex und man merkt schon richtig, wie die Gedanken in Form von Sprechblasen aus ihnen so quirlen, wie wenn ein Barsch in 5 Meter Tiefe versucht, Luft auszustoßen. Und dieser Infantilismus führt dann dazu, dass etwa Max Otte, Professor für internationale Betriebswirtschaft in Worms, ein von Sarah Wagenknecht, wahrscheinlich aus diesem Grund sehr geschätzter Gesprächspartner, der steilen These verfallen ist, die Jagd nach Gewinnen hat die Sicherheit des Systems gefährdet. Und jetzt gefragt, was eine Lösung ist, sagt er, es gibt 2 Probleme. Erstens, am Anfang war die Krise vor allem eins, nämlich männlich. Nur 5% aller Front Office Investmentbanker waren Frauen. Daran liegt es also, obwohl andere Studien wieder zum Ergebnis kommen, dass der Erfolg eines Daytraders an der Börse umso höher ist, je höher am Morgen sein Testosteronspiegel ist. Soll man jetzt 80% Frauen künstlich einen höheren Testosteronspiegel verpassen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird überall wild nach speziellen körperlichen Eigenschaften gefahndet auf den Lehrstühlen, die es möglich machen, irgendeinen Zusammenhang herzustellen zwischen der psychophysischen Konstitution dieser Charaktermasken und den Renditen, die sie erwirtschaften. Das geht dann so weit, dass etwa eine andere Society bei einem Sample von 50 männlichen angelsächsischen Daytradern das Verhältnis von Zeigefinger und Mittelfinger gemessen hat und herausfand, wenn dieses Verhältnis 30-40 oder so ist, ist der Erfolg pro Tag auch höher, als wenn der Erfolg anders ist. Ja, aber wenn man solch eine steile These wagt, die man auch empirisch validieren kann, ist natürlich gleich die Frage, also soll man jetzt bei einem so geringen Sample von nur 50 Leuten, dann noch Männer und dann noch Angelsachsen, kann man da überhaupt zu einer theoretisch tragfähigen Analyse kommen? Müssen dann jedoch mindestens 50 Frauen von der PDS-Frauenkommission dazu, Leute aus Shanghai, Chinesinnen und Chinesen? Man weiß es nicht, auf jeden Fall, es tut sich ein endloser Forschungsprozess auf und alles, was sie sagen können, ist nur, wir kapitulieren. oder Sie sagen es euch nicht so, sondern Sie sagen es so, wie vorgestern in der FAZ gestanden ist unter dem Titel Überforderte Magier, wurde ein Blick geworfen in die geistige und seelische Armut der Professoren, die sich in der Europäischen Zentralbank versammelt haben. Es ist ja so, das ist bekannt, kein Politikzweig ist so stark durch wissenschaftliche Expertise geprägt. Professoren wie Ben Bernanke und Axel Weber, Draghi hat einen Doktorhut vom Massachusetts Institute of Technology. Also offenkundig hat er Geld gebraucht, irgendwas mit dem Erlernen von Technologien zu tun. Jedenfalls mündet dieser Artikel damit. So sind die Geldpolitiker zu scheinbar allmächtigen, aber auch überforderten und unwissenden Magiern geworden. Das ist immerhin mal ein bemerkenswertes Geständnis, dass im Zentrum dieser Nationalökonomie nichts anderes als ja Nationalokkultismus wehst und dass eben je größer und wissenschaftlicher die Versuchsanordnung wird, desto größer der Wahnsinn wird, der da produziert wird, dass also die Differenz zwischen Verstandesgebrauch und Vernunftfähigkeit in dem Maße wächst, wie die Herrschaften immer ein bisschen panisch werden und wie sie versuchen, die Panik ihrer Selbsterhaltung derart zu rationalisieren, dass sie neue Forschungsprogramme forschen. Und hier wird am Ende gesagt, ganz klar, jetzt hat die Stunde der Forscher geschlagen, weil eben merkwürdigerweise alle Einsichten und Erkenntnisse aus der großen Krise von 1929 vollkommen vergessen worden sind. Offenkundig bildet die Nationalökonomie als Wissenschaft in ihren geistigen Produktionen nichts anderes ab als die vom Kapital systematisch erzeugte Gedächtnislosigkeit und die ganzen Forschungsprogramme, aus denen man niemals auch nur das Geringste wird lernen können. Diese Forschungsprogramme dienen nur dazu, sich in dem, was Marx die Antinomie des Sozialen nennt und das Realparadox der bürgerlichen Gesellschaft auskömmlich hin und her zu wälzen. Oder wenn es ganz dicke kommt, eben besagter Max Otte, ich weiß nicht, ob es auch der Sacher Wagenknecht verraten hat, er zumindest hat aus der Krise als Professor für Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft, eine Konsequenz gezogen. Ich persönlich habe mit dem Gärtnern angefangen. Nicht unbedingt, weil ich Angst um meine Nahrungsmittelversorgung habe, sondern weil ich Abstand und eine andere Perspektive auf das heutige Wirtschaftssystem gewinnen möchte. Ja, hoffen wir, dass er bald die Radieschen von unten betrachtet und einen substanziell anderen Blick auf die Volkswirtschaft gewinnt. Aber solange er eben noch hier am Arbeiten und am Wirken ist, werden bei ihm halt laufend Forschungsprogramme angeworfen. Und da hat auch der Professor Gerhard Meyer, Professor für Suchtforschung an der Uni Bremen, natürlich ein Wörtchen mitzureden, der eben feststellt, dass der Umgang der Menschen mit Geld wie der Umgang mit Drogen ist. Und unter dem Einfluss dieser drogenhaften Wirkung des Geldes wird der Wert des Geldes völlig aus dem Blick verloren. Es wird nur noch als Spielgeld wahrgenommen. Wie kann das sein? An dem Punkt ist Gott sei Dank die Neurologie einen Schritt weitergekommen und hat genau rekonstruiert, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn die schwarze Nacht herrscht und kein Gedankenblitz kommen will. Jeder von diesen Leuten weiß ja, er ist bestenfalls eine trübe Funzel in einem Meer von Finsternis. Aber was sie daran hindert, immer noch die nächste Kurve zu tragen, wie etwa dann in der Schrift des Finanzanalytikers Volker Lohmann aus Bremen, der schreibt jede Woche in der FAZ so Überlebenstipps für Geldanlage. Wohin mit meinem Geld? Was soll ich tun? Wie soll ich meine Vermögen splitten, damit es möglichst durch die Krise kommt? Der sagt halt, das ist sehr schwierig, denn der Umgang mit Geld aktiviert im Gehirn dieselbe Areale, das auch nach Sex und dem Genuss von Kokain stimuliert wird. In allen Fällen, auch beim Geld, bleibt der Verstand auf der Strecke. Fehler eben die Vernunft auf der Strecke. Der Verstand agiert sich ja gerade in diesen Forschungsprogrammen aufs Beste aus. Und so ist es immer noch am ökonomischsten, am billigsten, auf diesen ganzen Quatsch einfach zu verzichten. Die FAZ kostet immerhin auch 2,30 jeden Tag. Und lieber zu der kostenlosen Apothekenumschau zu greifen. Die gibt es alle 14 Tage kostenlos in der Apotheke Ihres Vertrauens. Und da war nun ein Artikel letzte Woche mit der Überschrift die Chemie der Gefühle. Und ich erlaube mir hier noch mal einen Absatz vorzulesen daraus. An der Uni Zürich geht die Liebe durch die Nase. Ein kräftiger Sprühstoß des Kuschelhormons Oxytocin genügt und die Versuchspersonen verströmen Frieden und Harmonie. Sie verhalten sich großzügiger, zuversichtlicher und weniger streitsüchtig. Kleine Anmerkung, vor Mitte Mai war ja der Welt-Yoga-Lachtag. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da hat die Welt-Yoga-Bewegung dazu aufgerufen, weltweit öffentlich sich mal richtig auszulachen, weil das Lachen eben auch so Serotoninhormone ausschüttet und die Leute nachher viel beschwingter sind. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt dieses Oxytocin-Programm mit dem Yoga-Lachtag in Konkurrenz steht oder ob es sich da um Kooperationsverhältnisse handelt. Jedenfalls geht es weiter in dem Text hier. Man konnte beispielsweise zeigen, dass Paarkonflikte unter der Wirkung von Oxytocin weniger aggressiv ablaufen, sagt die Psychologin Blabla, die seit einigen Jahren untersucht, welchen Einfluss das Hormon auf das Sozial- und Bindungsverhalten der Menschen ausübt. Schimpansen schießt es ins Blut, wenn sie nahestehende Artgenossen lausen. Menschliche Testpersonen, die Geld verleihen sollen, zeigen sich nach einer Oxytocin-Gabe spendabler. Und zudem soll das Hormon noch sexuelle Treue und damit die Stabilität von Langzeitbeziehungen fördern. Also die Langzeitbeziehungen zwischen Investor und Depot wird unter dem Einfluss dieses Depot, dieses Hormons wesentlich deutlicher. Und man kann nur allen hier, die vielleicht als akademisches Nachwuchsgesindel Angst haben, demnächst aufs Hartz IV angehen zu müssen, ihnen empfehlen, wenn sie auf der Bank einen Kredit wollen, irgendwie bei der Commerzbank Oxytocin ins Trinkwasser zu füllen, damit also sie bessere Chancen haben, diesen und jenen Kredit zu bringen. Jedenfalls hin und her, die Apothekenumschau ist für jeden, der nicht weiß, was Geld ist, aber trotzdem damit umgehen muss, die absolut gebotene Lektüre, weil dann erfährt man, dass es Dinge gibt, die so undenkbar sind, dass sie gar nicht mehr gedacht werden können und man vernünftigerweise verzichten sollte darauf, es überhaupt zu versuchen. Ein letztes oder vorletztes Zitat in diese Richtung ist eine Analyse dessen, wie also in den Trader-Seelen von Daytradern, wie die Leute versuchen, sich ihr eigenes Handeln zu erklären, nachdem sie superschnell irgendwelche Panik-Buttons gedrückt haben, wenn irgendwelche Algorithmen durchschießen. Und da heißt es eben, man greift da am liebsten zu der Erklärung des Nationalcharakters, dass eben die Griechen mit Geld nicht umgehen können, während die Deutschen, die können es. Und eine solche Weise, angstgetriebene Milliardensummen um die Welt zu jagen, verlangt geradezu nach Theoriebildung. Und dann heißt es hier, ein Trader kann solche Phänomene einfach nicht ohne Erklärung akzeptieren. Er steht unter dem permanenten Zwang zur Theoriebildung. Also es handelt sich um ein Zwangsphänomen, ein Zwang zur Theoriebildung. Ich bin jetzt nicht Freudianer genug, um bestimmen zu können, ob diese Zwanghaftigkeit anal bedingt, sadomasochistisch bedingt, aber Theorie ist ein Zwangsphänomen, wo Leute das, was sie nicht verstehen wollen, verstehen können, um jeden Preis in verstandesmäßigen Kategorien ausdrücken müssen. Und so geht die Wissenschaft in demselben Maße zur Panikproduktion voran, wie die Krise zu einer abermaligen Zusammenbruchskrise des Kapitals führt von der Statur von 1929. Die Nationalökonomie also weiß buchstäblich nicht, womit sie es zu tun hat. Und sie ist in eben diesem Nichtwissen ein organischer Teil der objektiven Ideologie der kapitalisierten Gesellschaft. Die Synthesis des Sozialen am Geld ist ihr begriffslos vorgegeben. Und wenn die Akkumulation kriselt, entdeckt man, dass es bei allem Gerede vom Geld gar nicht wirklich um Geld geht. Es ist ja so, dass das Geld als Geld empirisch gar nicht vorliegt. Das blenden die Nationalökonomen ja aus. Denn das Geld ist uns ja eigentlich nur als Münze gegeben. Also als vom politischen Souverän, als objektiv gesellschaftlich beglaubigte Zahlungsform. Geld ist erst nach Marx als Münzgeld wirklich als Geld bestimmt. Das heißt also, in dem harten Geld lauert irgendwie der politische Souverän. Und um das anschaulich zu machen, vor 10 Jahren oder so hat die Bundesbank eine Gedenkmünze 10 Euro, 10 Jahre deutsche Einheit herausgegeben. Jetzt fragt man sich, 10 Euro, was bedeutet das? Das ist genau eine genauso sinnlose Aussage wie 10 Kilo. Was heißt 10 Kilo, ehe man nicht weiß, dass es 10 Kilo Tofu oder Vegan-Burger sind? Es ist eine vollkommen sinnlose Sache. Bei der Münze war es sehr einfach. Man dreht 10 Euro um und hinten drauf steht, wir sind ein Volk. Also man hat jetzt 10 Euro von ein Volk. Das ist zumindest eine klare Ansage, wenn auch nicht unbedingt ökonomisch sehr brauchbar. Aber immerhin ist das gewissermaßen die Reserve, die für das Geld, die für die Geltung des Geldes aufgeboten werden kann. Und darum sind die klügsten Leute in Sachen Geld immer die, die ihre Kapitulation wenigstens noch in Worte fassen können, wie etwa der ehemalige Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, der der Meinung war, Währung ist nationalistisch und ein Buch geschrieben hat aus seinen Erfahrungen als Reichsbankpräsident, nicht nur Adolf Hitlers, sondern auch als Berater der Neugründung der Bundesbank. Es geht darum, die Magie, sich von der Magie des Geldes verzaubern zu lassen. Ja, dankeschön. Und jetzt ist die Frage, wie ist es möglich überhaupt, dass die Vernunftfähigkeit so zur Verstandesfähigkeit depotenziert wird, runtergedampft wird, verniedlicht wird? Und man sieht, dass eben Adorno mit dem Wort gescheites Rindviech genau die richtige Sache getroffen hat. Denn er spielt damit darauf an, dass die kapitalisierte Gesellschaft ihre Ideologien keineswegs als objektiv notwendige gesellschaftliche Gedankenformen in dem Sinne ausprägt, dass eine Ideologie etwas wäre, was man wie ein Dogma, wie ein Koran zu glauben oder nicht zu glauben hat, wenn man nicht dran glauben will. Sondern die Ideologie ist vielmehr ein höchst lebendiges Geschäft. Und zwar deswegen, weil das Gesellschaftliche so verfasst ist, dass es sich in Antinomien bewegt. Die Marx'sche Analyse zeigt, wie auf jeder Stufe der ökonomischen Gestaltungen die Denkmöglichkeit in Entweder-Oder-Kategorien verläuft. Und so verläuft etwa die gesamte Geschichte der Nationalökonomie seit 200 Jahren, seit Adam Smith, in dem ewigen Gegensatz von subjektiver gegen objektive Wertlehre. Da treten diejenigen auf, die sagen, Geld ist Gold, also ein objektiv seltener, knapper, wertvoller Naturstoff, gegen diejenigen, die sagen, ja, Geld ist doch nur Vertrauen. Kredit ist generalisiertes Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des anderen. Und man fragt sich, gerade hinsichtlich der psychologischen Seite dieser Geldtheorien, warum noch nicht längst die telepathische Zahlung erfunden worden ist. So frei nach Bogart, schau mir in die Augen, Kleines, bis der Groschen fällt. Wozu dieses ganze Rumgezockel noch mit Münzen und Geldscheinen, wenn Geld nur eine psychologische Gestaltung ist? Aber eben in der Krise, das hat Angela Merkel deutlich gesehen, gerät die wichtigste Währung von allen ins Desaster, nämlich das Vertrauen, das, wie sie sagt, das Wesen des Geldes ist. Wenn das Vertrauen das Wesen des Geldes ist, dann kontert sofort der Ökonom der metallistischen, der ontologischen Seite und sagt eben, liebes Geld, tschüss, dein Gold, und geht in die objektiven Naturalien. Wie kann es sein, dass sich die ökonomischen Formationen der bürgerlichen Gesellschaft immer in antinomischen Alternativen darstellen und dass es den Ökonomen nicht möglich ist, systematisch nicht möglich ist, ein Sowohl-als-auch-Verhältnis zu denken, das, weil es negativ ist, sich als ein Entweder-oder-Verhältnis dem Verstande darstellen muss. Was also ist das Synthetische, das es macht, das es selber, wenn es gesellschaftlich erscheint, nur unter Denkbestimmungen der Antinomie erscheinen kann? Das ist unmittelbar die Frage danach, was überhaupt Wert ist, ob man Wert denken kann, ob es stimmt, wie Schumpeter sagt, man könne Wert nur intuitiv erfassen und was mit Wert eigentlich gesagt wird. An dieser Stelle muss man gleich am Anfang als Nebenbemerkung gewissermaßen mit der Vorstellung aufhören, im Marxismus sei irgendwie davon die Rede, Wert würde durch Arbeit konstituiert. Das ist ja gemeinhin die These, die konterrevolutionären Marxisten der Linkspartei vertreten, aller Wert würde auf Arbeit, aus Arbeit entstehen und die Arbeit müsse sich diese ihre eigene genuine Potenz mit Staatsmitteln wieder aneignen. Das hört man ja auf allen Gassen. Es ist aber nicht so, dass das, was Wert ist, bei Marx durch Arbeit konstituiert würde. die produktive Arbeit, die Arbeiterklasse, ist eigentlich bestimmt als reine Wertvergrößerungsklasse. Das sind diejenigen, die durch die Verausgabung, durch die Ausbeutung ihrer lebendigen Arbeitszeit die Quantität des schon gestifteten Wertverhältnisses vergrößern. Also eine abgeleitete Größe, keineswegs ein Verhältnis der Konstitution. Wenn die Frage ist, warum und wieso überhaupt Wert sich konstituiert als negative Vermittlung der bürgerlichen Gesellschaft, verweist Marx darauf, dass es sich um ein Realparadox handelt. Vielleicht zur Erklärung, das erste Mal, wenn im Marxischen Werk überhaupt das Wort vom Wert gebraucht wird, ist das 1842, als Marx die Beratung des Rheinischen Landtags über das sogenannte Holzdiebstahlsgesetz kommentiert. Da geht es um Folgendes, die Wälder waren früher Gemeindewälder, jeder konnte sich bedienen, die Wälder wurden jetzt privatisiert und plötzlich wurden die Dorfbewohner, die in den Wald gingen, um Buchholz zum Heizen zu sammeln, die wurden von der Polizei verhaftet. Und jetzt war die Frage, wie bestraft man die? Und der Landtag debattiert und sagt, klar, wir müssen sie bestrafen nach dem Wert des gestohlenen Holzes. Da können Sie sich schon 1802 nicht auf eine Wertdefinition einigen. Und Marx in dem Kommentar dieser absurden, also dieser ersten Talkshow der Geschichte über den Wert eigentlich, die dokumentiert ist im Landtag, Marx sagt dann, ja, was wollt ihr überhaupt? Ihr habt eine Gesellschaft ins Leben gerufen, die eine Gesellschaft ist von nichts als Privateigentümern. Das Individuum ist als juristisches Subjekt verfasst, als Eigentümer seiner selbst. Er hat sich selbst als wahre Arbeitskraft zu betrachten in der juristischen Form und sich entsprechend zu verhalten und zu verwerten. Und indem er das tut, als Privateigentümer zu agieren, schließt jeder jeden anderen systematisch und jeden Tag von den Gegenständen der Bedürfnisbefriedigung aus. Jeder ist als Homo economicus nichts anderes als ein kleiner Robinson auf seiner einsamen Insel, der eben die Utopie hat, in seinem Garten die Radieschen zu züchten und davon halbwegs auskömmlich zu leben. Aber eben dieses Verhältnis des allgemeinen Ausschlusses eines jeden durch jeden schlägt unvermittelt um in den totalen Einschluss aller durch alle. Wie soll man das denken? Allgemeiner Ausschluss, totaler Einschluss. Und dann sagt Marx, der Wert ist nur das logisch gebotene Wort, um dieses gesellschaftliche Realparadox zu benennen, nicht zu begreifen, zu benennen und zu rekonstruieren, warum dieser unvermittelte Umschlag der antinomischen Gegensätze, Ausschluss und Einschluss, warum diese unvermittelte Antinomie gleichwohl tätig, synthetisch das Leben der Gesellschaft organisiert und die Gesellschaft darin reproduziert. Es muss also gezeigt werden, dass der Wert begrifflich gar nicht verstanden werden kann, weil er systematisch auf einem Verhältnis der Selbstnegation der menschlichen Gattung beruht, einer Selbstnegation, die gezwungen ist, dinglich zu erscheinen, ein reines soziales Verhältnis, das gezwungen ist, dinglich zu erscheinen, gezwungen ist, Geldform anzunehmen, um die Negativität zur Darstellung zu bringen. Das entspricht dem Hegelschen Begriff von Wesen und Erscheinung. Weil das Wesen ein Unwesen ist, kann es nicht bei sich selber aushalten und muss, um sein zu können, erscheinen. Die Erscheinung ist also keine Fassade, kein Vorhang, der vor ein Wesen gehängt wird. So wie der vulgäre Ideologiebegriff meistens geht, die Wahrheit wird uns verborgen. Sondern Wert ist ein Wesen als Unwesen, das nur sein kann, wenn es dingliche Form annimmt und dessen dingliche Form mit zu seiner Konstitution selber gehört, um die Vermittlung des einander logisch Widersprechenden in einem handgreiflichen Ding zu garantieren und darzustellen. Deswegen kann es von dem, was Wert ist, unmöglich einen vernünftigen Begriff geben im theoretischen Verstande. Sondern die einzige Möglichkeit, den Wert zu verstehen, erfordert nicht mehr einen intellektuellen Akt, nicht mehr ein Forschungsprogramm, sondern die revolutionäre Tat des gesellschaftlich objektiv Irrationalen, also der Geldform. Solange das nicht eingetreten ist, müssen wir mit denjenigen leben und sie erdulden, die tagtäglich ihre akademischen, akrobatischen Übungen an der Rationalisierung dieses Geldbegriffs üben, die uns mit einer Arbeitswertlehre, die angeblich marxistisch sein soll, traktieren und die in diesen Traktaten die falsche Gesellschaft täglich reproduzieren. Dann geht man einen Schritt zurück von diesem Paradox des allgemeinen Ausschlusses eines jeden durch jeden, der als allgemeiner Einschluss aller durch alle erscheint. Dann steckt ja dahinter eine gewisse typisch kapitale Transformation des Verhältnisses von Herrschaft und Knechtschaft, so wie es Hegel analysiert hat und so wie es in einer unguten Form auf den sogenannten Marxismus gekommen ist. Im Verhältnis von Herr und Knecht, sagt Hegel, herrscht ein Kampf auf Leben und Tod. Der Knecht ist derjenige, der mehr am Leben hängt als der Herr und der deswegen sein Leben im letzten Augenblick nicht aufs Spiel setzt in diesem Kampf, sondern der sich verknechten lässt und dessen Arbeitskraft nichts anderes ist als sublimierte Todesangst. Das ist eine sehr gute Bestimmung der Lohnarbeit oder der Arbeit in bürgerlichen Verhältnissen, sublimierte Todesangst. Daran sieht man aber auch gleich, dass jede ökonomische Bestimmung, Arbeit, unmittelbar zugleich, um nur selbst eine ökonomische Bestimmung sein zu können, zugleich eine politische Bestimmung sein muss, nämlich eine Bestimmung des souveränen Monopols der physischen Gewalt auf Leben und Tod. Der Arbeiter ist nur Arbeiter, ist Arbeiter nicht nur in dem Sinne, dass er zur Wertvergrößerungsklasse gehört, sondern indem er zur Wertvergrößerungsklasse gehört, impliziert das zugleich die totale Verfügung des Souveräns über seinen Körper und seinen Leib. Hegel löst nun das so auf, dass eben der Knecht, indem er sich durch Arbeit vergegenständlicht, gewissermaßen die Kraft des Bleibens, sagt er, gewinnt. Während der Herr, der nur im Luxus und Konsum schwelgt, der also eine Spekulantentante ist, sich gewissermaßen an die Gegenwart verschleudert und von der Geschichte hinweggefegt wird, weil dem reinen Konsum keine Vergegenständigung gegeben ist. Die Rezeption nun dieses Herr-Knecht-Kapitels ist über Georg Lukács leider so gelaufen, dass gewissermaßen der Knecht durch die Kraft des Bleibens als revolutionäres Subjekt des Proletariats erscheint. Und damit ist das Hegelsche Rätsel aufgelöst. Was Marx allerdings bei seiner Betrachtung dieser Passagen suggeriert und denkbar macht, ist etwas ganz anderes. Und er hat es auch etwa in einem sehr unbekannten Text, der heißt Reflexion von 1851, kurz angedeutet. Man muss sich vorstellen, dass das Verhältnis von Herr und Knecht, das eine negative Qualität der Gattung ausdrückt, nämlich eine Reduktion der Dialektik von Individuum und Gattung auf ein reines Verhältnis von Gattung und Exemplar, also auf Reduktion der individualitätsfähigen Einzelnen als reine Exemplare von Naturgegenständen. Man muss sich vorstellen, dass dieses negative Verhältnis von Gattung und Exemplar sich in dem Herr-Knecht-Verhältnis derart scheinbar beruhigt, dass die negative Qualität der Gesellschaft selbst, Herr-Knecht, dass diese negative Qualität selber als eine quantifizierbare, positive Entität am Gelde erscheint. Negative Qualität stellt sich als positiv messbare Qualität heraus. So ist das Geld einerseits, wie Marx sagt, der höchste Ausdruck der Klassengegensätze, aber andererseits verwischt es zugleich die religiösen, ständischen, intellektuellen und individuellen Unterschiede. Der qualitative Klassenunterschied verschwindet so in dem Akt des Handels zwischen Käufern und Verkäufern, in dem quantitativen Unterschied, dem mehr oder weniger von Geld, worüber der Käufer gebietet. Es ist also eine Aufhebung der Gattungsspaltung auf dem Boden der Gattungsspaltung, ihre Darstellung in dem Kampf um die Verfügung über reine Quantität. Und das, was als Klassenkampf seit dem August 1914 Geschichte gemacht hat, ist eben dieser Kampf der Wertvergrößerungsklasse, gegen die Wertinvestitionsklasse, der Kampf um Quantität, der zu den substanziellen Reproduktionsbedingungen der Kapitalgesellschaft selber gehört. Wenn nun aber im quantifizierbaren Geld eine Identität erscheint der negativen Gesellschaft, so ist auch zugleich klar, dass diese Identität als ein stabiles Sein unmöglich sein kann. Das Dritte, der Antinomie, muss zwar existieren als zum Ausweis der gesellschaftlichen Gültigkeit, der Anfassbarkeit, der Sinnfälligkeit dieses Verhältnisses, aber es kann erst wirklich sein, wenn sich dieses Geldding selber als eine Kapitalform erweist. Erst dann, wenn Marx den Kapitalbegriff entwickelt hat, hat er auch den Geldbegriff richtig entwickelt. Und das Kapital nun wiederum ist als tätiger, endloser Prozess der Vermittlung etwas, was im Geld nur seine scheinbare Beruhigung und seine scheinbare Identität findet. Hier zeigt sich nun die Klugheit von Marx, mit der er als verständiger Forscher kapituliert und zugleich die Vernunft der Kritik beschwört, indem er für diese merkwürdige, ständig kreisende, oszillierende Vermittlung in der Antinomie das Wort des automatischen Subjekts prägt. Das ist ja einer von den am meisten unverstandenen Begriffen, gerade unter Arbeitsdogmatikern und Anhängern des Operaismus. Einer hat mal geschrieben, ein ausgemachter Idiot, der die Zeitschrift Grundrisse in Wien herausgibt. Einer seiner Autoren ist auch der Gerhard Hanloser, auch so ein Operaist. Da schreibt er wirklich in einer Fußnote, das antideutsche Kasperle-Theater kann sich freuen, dass es im Marx'schen Werk wenigstens 2-3 Mal das Wort automatisches Subjekt findet. So gehen die mit Kapitalband 1, Seite 169 um. Ne? Sie fragen sich nicht, warum Marx an der Grenze seiner Analyse offenkundig paradoxe, metaphysische, merkwürdige Begriffe einführt. Sie nehmen es nur als Metapher. Sie nehmen Wörter wie die Transsubstantiation des Wertes nur als Metapher. Transsubstantiation ist ja ein Ausdruck aus dem katholischen Abendmahl. Das ist da, wenn der billige Fusel von Aldi plötzlich als das Blut Christi gereicht wird und die hinterletzte Knäckebrotpappe als Leib Christi dargeboten wird. Das ist eine Wesensverwandlung. Und Marx aber gebraucht solche religiösen, theologischen Begriffe, um zu zeigen, dass im Zentrum dieses Verhaltens von nichts als rationalen Einzelindividuen nichts anderes steht als ein losgelassener Irrationalismus, der nur in einem theologischen Bild zu fassen ist. Und das Wort vom automatischen Subjekt geht ja in dieselbe Richtung, weil gezeigt wird, dass nur die beständig tätige Vermittlung zwischen subjektiven und objektiven Bestimmungen, das ständige Oszillieren im Entweder-Oder überhaupt die Reproduktionsform ist dieses kapitalistischen Systems selber. Es erscheint zwar als Privateigentum, kann sich aber keineswegs in dieser Identität irgendwie beruhigen, sondern sucht geradezu seine Identität. Und das führt nun, denke ich, auf zwei Bemerkungen über die politische Souveränität und über den Zeitbegriff, der dem Kapital an sich selbst zu eigen ist, zugleich den Grund dessen, dass einerseits diese Leute als scharfsinnige Rindviecher darum konkurrieren müssen. Etwa, so eine nette Geschichte mal auch in der FAZ, ein Daytrader hat seinen Computer in Hamburg stehen. Die Börse ist in Frankfurt. Die Übertragung der Kaufbefehle dauert 7 Millisekunden von Hamburg nach Frankfurt. Ein anderer Daytrader hat seinen Computer in Frankfurt Höchst stehen. Da braucht der Übertragung des Kommandos nur 1 Millisekunde. Tja, jetzt ist der Daytrader von Hamburg nach Frankfurt umgezogen, um diesen entscheidenden Konkurrenznachteil wieder wettzumachen, um auf demselben Niveau wie die Konkurrenz zu sein. Also die Zeit spielt hier eine große Rolle, indem das Kapital, um sich selber inne zu werden, natürlich einen permanenten Kampf in der Antinomie führen muss. Und da hat es im Wesentlichen zwei Feinde, die subjektive und objektive Natur, die muss weg, und einen zweiten Feind, die lineare Lebenszeit, so von der Wiege bis zur Bahre, wie sie dem Menschen eben merkwürdigerweise irgendwie zugefallen ist. Sondern die Zeit des Kapitals ist nach Marx, und er hat es im zweiten Band des Kapitals mit den Begriffen Umlaufzeit, Zirkulationszeit und Ähnliches entwickelt. Die Zeit des Kapitals ist ihrem Begriffe nach Nullzeit. Vernichtung und Aufhebung jedweder Zeit. Das ist praktisch der Begriff, den das Kapital von sich selber hat, wenn es denn denken könnte, dem es sich aber im tätigen, rastlosen Vollzug der Konkurrenz versucht, so nahe wie möglich anzunähern. Und damit eben letztendlich die Utopie seiner selbst wirklich habhaft zu realisieren. Eine Utopie, die Immanuel Kant einmal in der Metaphysik der Sitten an der Frage diskutiert hat, was unterscheidet eigentlich den Begriff eines Talers oder eines Euros von der Wirklichkeit eines Talers oder eines Euros? Da sagt er, dazwischen ist kein Unterschied außer der Akzidenz der Existenz. Also außer dem Zufall einer Stofflichkeit. Die Stofflichkeit ist einfach nur ein zufälliger Träger, eine zufällige Vergegenständlichung, aber in keiner Weise wesentlich ausschlaggebend für das, was hier als Kapital prozessiert. Und jetzt versucht eben, weil eben der Wert, der in der Produktion vergrößert worden ist, ja erst bei sich ist, wenn er die ganze Schleife von Zirkulation, Distribution und so weiter hinter sich hat, ne, und dann gesellschaftlich gültig im Geld erscheint, diese Zeit zu rationalisieren, zu minimieren. Da zeigt sich nebenbei die ganze Sinnlosigkeit und Hirnlosigkeit dieser gefälligen Polemik gegen die Spekulanten und gegen die abgehobene Finanzwirtschaft und gegen die Gier und so weiter und so weiter, weil es ja vielmehr gerade so ist, dass die Spekulanten dem Kapital eine äußerst produktive Dienstleistung tun, indem sie tätig arbeiten an der Verkürzung der Zeit, die der Kapitalumschlag braucht. Jede Spekulation ist eine Spekulation darauf, dass die Akkumulation sich gesellschaftlich gültig im Geld ausdrücken kann. Wer da eine irgendwie geartete Abkürzung vorschlägt und praktiziert, durch Hedgefonds, was weiß ich, ganz egal, tut dem Kapital einen höchst produktiven Dienst in dem Sinne, dass es schneller möglich wird, seinen eigenen Begriff der Nullzeit zu erreichen. Also die Polemik gegen die Spekulanten und gegen die Finanzhaie und so weiter ist nicht nur deswegen widerwärtig, weil sie objektiv antisemitische Implikationen und Konsequenzen hat. Sie ist auch deswegen widerwärtig, weil sie schlicht und einfach gelogen und falsch ist im Angesicht dessen, was Kapital tatsächlich als tätige Vermittlung seiner selbst darstellt. Wenn nun aber, und das ist die zweite Konsequenz, diese Bewusstlosigkeit der Hetze gegen die Spekulanten, die sich in diesen antisemitischen Implikationen ausdrückt, wenn das stimmt, dann ist zugleich unmittelbar das politische Gewaltmonopol des Staates gefragt, der in letzter Instanz die Deckung dieses Geldes zu realisieren hat. Es gab ja einmal, der oberste Volkswirt der Deutschen, Adolf Hitler, hat ja mal in der Wolfschanze 1942 im Kreise seiner Kumpane die Frage diskutiert, wie ist es möglich, dass trotz dieses enormen Überhangs der Staatsschuld, trotz dieses faschistischen Keynesianismus, den wir angefangen haben, dass trotzdem keine Inflation losgebrochen ist. Und darauf sagte Hitler kurz und knapp, die letzte Garantie der Stabilität der Reichsmark ist das KZ. Weil es eben nicht um Geld geht, sondern um Münze. Also um politisch durch Gewalt, durch Blut und Tod garantiertes Geld. Darum ist in letzter Instanz der politische Souverän, also das Politische, der Garant des Funktionierens des Ökonomischen. Und da wiederum wissen die Ökonomen eben auch immer nicht weiter. Sie reden von Geld und Ökonomie, aber in letzter Instanz rufen sie nach dem Ausnahmezustand, nach dem Staat und wissen immer schon, dass es ganz genau stimmt, wenn die Angela Merkel sagt, Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das Vertrauen in die Gesellschaftsordnung. Also die These, das Wesen des Geldes sei wechselseitiges Vertrauen und in die generalisierte Zahlungsfähigkeit des anderen. Davon wissen Sie selber, dass es eine ökonomische Reduktion ist. Es geht um das Vertrauen ins Ganze. Es geht um das Vertrauen darin, dass wir in der besten aller Welten leben. Es geht um Vertrauen darin, dass es jenseits des Kapitals niemals mehr eine Geschichte der Menschheit geben kann. Und wenn dieses Vertrauen eben schwindet, dann ist, wie es heißt in der FAZ, die Souveränität ist die letzte Karte, die gezogen werden muss. Was verspricht nun dieser Souverän, gerade dann, wenn er sich die antisemitischen Implikationen dieser Spaltung am Kapitalbegriff in raffend und schaffend in Finanz- und Realwirtschaft tatsächlich zu eignen macht? Er verspricht den Individuen, dass es tatsächlich möglich sei, die gesellschaftlichen Kapitalfunktionen an sich selbst zu rassifizieren. Das Krisenproblem, das durch gesellschaftliche Vermittlung entsteht, derart auszuschalten, dass die Kapitalfunktion unmittelbar als Naturalfunktion, als Funktion des unmittelbaren körperlichen Vollzugs des Lebens aller Einzelnen erscheint. Es ist ein Aufruf zur Selbstrassifizierung. Ein Aufruf, der sich eben unter anderem, ich habe das eingangs kurz erwähnt, in diesen merkwürdigen Forschungspraktiken darstellt, ob man am Verhältnis von Zeige- und Mittelfinger eines Brokers ablesen kann, wie der Tageserfolg seiner Spekulationen ist. Das ist der Versuch, ein naturales, ein dingliches, ein biologisches Kriterium zu finden, an dem man sehen kann, wer überhaupt zum Kapitalgebrauch befugt und geeignet ist. Und es ist klar, dass die Perspektive all dessen, und das wird ja in der allseits geteilten legitimen Israel-Kritik eben auch vorgetragen, dass die Perspektive ist einer erneuten Feinderklärung, einer Todeserklärung, aber einer Todeserklärung, die einen spezifischen Charakter hat. Man übersieht nämlich meines Erachtens am Antisemitismus einen Aspekt. Es wird gesagt, es ist Hass, Mordlust, Ausgrenzung, Projektion auf Antirasse. Das stimmt ja alles. Aber es ist noch etwas anderes als Hass. Es ist der pure Neid. Es ist der pure Neid darauf, dass in der antisemitischen Projektion es den Juden quasi körperlich zu eigen sein soll, aus Geld mehr Geld zu machen. Das G-G-Strich-Problem gewissermaßen genetisch in der Tasche zu haben. Darum ist der Antisemitismus als Hass zugleich der Aufruf zu tätigem mörderischen Raub, nämlich sich das Geheimnis der Antirasse körperlich anzueignen. Das ist die Perspektive, auf die es geht, und darum ist gerade Deutschland mit Adolf Hitler noch lange nicht fertig, sondern er ist das geheime Ideal und die negative Utopie einer zumindest zeitweise gelingenden Krisenlösung. An dieser Stelle will ich dann das kurz darin zusammenfassen, dass sich in dieser Antinomie, denke ich, zweierlei ausdrückt. Erstens, wie gesagt, die Gesellschaft, die im Jenseits der Vernunft agiert, reduziert die Menschen auf Verstandesfähigkeit. Ich lese mal eine Passage vor, oder ich lese erstmal was anderes noch vor. George Soros, der berühmte Spekulant, hat mal ein paar Jahre vor der Krise den schönen Satz geschrieben: Geld ist ein komplexer Begriff, dennoch wissen wir schon viel über ihn. Ein paar Jahre später hat er gesagt, da war es dann mitten in dem großen Krach von 2009, sagt er, Geld geht zu dem, der es am intensivsten begehrt. Also dieser komplexe Begriff, über den wir schon viel wissen, hat sich ein paar Jahre später dargestellt als ein sehr libidinöses Verhältnis. Und daran zeigt sich eben auch noch als Nebenbemerkung, dass die Nationalökonomie aus der Geschichte der Krisen des Kapitals systematisch überhaupt gar nichts lernen kann. Sie können nichts lernen, weil sie in sich selbst die Echtzeit des Kapitals, die Nullzeit schon so verinnerlicht haben, dass sie auftreten, als wären sie nur geboren, um den marxischen Satz zu beweisen, wonach das Interesse kein Gedächtnis hat, er denkt nur an sich selber. Und das Interesse kann auch nicht in Widersprüche geraten, denn mit sich selbst gerät man nicht in Widerspruch, also um diese Weisheiten darzustellen. Daraus folgt eben, wie gesagt, die Individuen als gescheites Rindviech, die ihren törichten Scharfsinn auf jeden Gegenstand anwenden. Und wie Adorno sagt, sie betreiben fleißig kleine Denkmaschinerien. Also das Betreiben einer kleinen Denkmaschinerie ist ebenso ein Handwerk, das goldenen Boden hat, wie jede andere kleine Industrie. Und in dieser Denkmaschinerie versuchen sie eben auch das Gedächtnis, die historische Erfahrung, die überhaupt nur Statthalter wäre, des Bewusstseins von Katastrophen wegzufassen. All dies weist darauf hin, dass die Antinomie, die hier beschrieben werden sollte, noch tiefer verankert ist als in dem beschriebenen Paradox, dass eine Gesellschaft des allgemeinen Ausschlusses eines jeden durch jeden als Ausschluss aller durch alle nur möglich ist und erscheint. Dass diese Weder-noch-Situation, dass dieses Denken in Antinomien keineswegs nur ein ökonomisches Problem ist, keineswegs nur ein ökonomischer Gegenstand ist, sondern gewissermaßen den geschichtsphilosophischen Ort, in dem sich die Menschheit leider befinden muss, definitiv anzeigt. Lesen wir einen Satz vor von Karl Marx aus den Grundrissen, wo er sich fragt, was ist das Kapitalverhältnis eigentlich für ein historischer Ort von Gesellschaft? In welcher Sackgasse ist die Menschheit mit dieser Vergesellschaftung angelangt? Da schreibt er, da sie weder subsumiert sind unter ein naturwüchsiges Gemeinwesen, noch andererseits als bewusst Gemeinschaftliche das Gemeinwesen unter sich subsumieren, muss es ihnen als den unabhängigen Subjekten, als ein ebenfalls unabhängiges, äußerliches, sachliches, zufälliges Gegenüber existieren. Der historische Ort der Menschheit ist eine Weder-noch-Situation. Weder sind sie als Exemplare subsumiert unter feudale archaische Verhältnisse, noch organisieren sie als frei Assoziierte das Gesellschaftliche unter sich. Und in dieser historischen Weder-noch-Situation erscheint diese Antinomie in dem falschen Syntheseversuch des sowohl als auch kapitaler Vergesellschaftung. Damit sind aber auch zugleich alle ökonomischen Kategorien unmittelbar nur verständlich als geschichtsphilosophische Kategorien. Und damit gehört eben zum Begriff des Ökonomischen unmittelbar die Frage, wie es möglich sein kann, dass das Kapital eine objektiv antisemitische Gesellschaft geschaffen hat, die sich von Tag zu Tag fortrafft, unter anderem auch in einer ungeheuren Fülle von Wortneuschöpfungen. Man fragt sich ja, wozu Schäuble? Aber Schäuble hat jetzt, letzte Woche war es, als der Skandal deutlich wurde, um die Anglo-Irish Bank, wo besoffene irische Banker plötzlich anfingen, die erste Strophe der Deutschlandhymne zu singen. Da gab man sich pikiert, statt wie es sein müsste, doch irgendwie im Bundeskanzleramt erfreut. Und dann hat Schäuble sich gefragt, was sind das eigentlich für Menschen, diese Banker, dieses abgehobene parasitäre Gesindel. Und da hat er immerhin ein Wort geprägt, das darf man sich merken. Und ich hoffe darauf, dass die biologische und biochemische Erklärung dieses Phänomens in der nächsten Apothekenumschau gegeben können wird. Da sagt er, diese Menschen, das sind abgehobene Übermenschen. Also darauf muss man erst mal kommen. Und also danke Schäuble, dein Leben hat sich gelohnt. Du hast ein neues Wort für das altbekannte Elend gefunden. Danke, es ist schon etwas weniger langweilig geworden. Ein abgehobener Übermensch. Ja, das heißt praktisch, die Untermenschen müssen endlich unterirdisch verscharrt werden, damit alles wieder gut wird. Und damit wird ja ein weiteres Phänomen deutlich, dass diese Identitätszumutung, die uns jeden Tag als Subjekte aufgedrückt wird, dass wir uns als zurechenbare Subjekte der Verträge verhalten müssen, die wir eingehen. Dass das natürlich die unter dieser Subjektform dahin vegetieren müssenden Individuen in eine Not setzt des Kampfes um Identitäterä. Und dass dieses Identitäterä nur realisiert werden kann, indem dieses Subjekt an sich selber Spaltungen vornimmt, sich durch eine schizoide Projektion auf einen scheinbaren Todesfeind in der putativen Notwehr dagegen gewissermaßen zu stabilisieren trachtet. Deswegen erzeugt dieses Subjekt ja aus sich heraus beständig den Antisemitismus als den Kampf gegen die Übermenschen, beständig den Rassismus als den Kampf gegen die Untermenschen und beständig den Wunschtraum von der Euthanasie als den Kampf gegen die sogenannten Nebenmenschen. Ständig muss das Subjekt sich daraufhin untersuchen, ob es körperlich überhaupt geeignet ist, zur temporären Naturalisierung der Kapitalfunktion zu dienen. Und da wird es schon viel leichter, wenn man Leute findet, die an ihrer eigenen Natur selbst sich als unfähig erweisen oder die sich sozusagen als Übermenschen als superfähig dazu erweisen. Jedenfalls ist diesen ganzen Projektionen eines wesentlich. Es wird eine Spaltung inszeniert zwischen der phänomenalen Menschheit und der funktionalen Menschheit. Nicht die Individuen, wie sie gehen und stehen, sondern die Subjekte als das homogene Menschenmaterial des Staates, als Staatsbürger, die der Staat so verarbeitet, wie jede Fabrik am Fließband genormte Naturstoffe verarbeitet. Und in diesem Verhältnis wird der Mensch eben zur Funktion. Eine Transformation, die einmal ein faschistischer Hasser der Sinti und Romas in das unnachahmliche Wort gekleidet hat. Bei den Sintis und Romas handelt es sich nur um mit Menschenhaut überzogene Bestien. Die Phänomenologie, die Sinnlichkeit, das Unmittelbare des Individuums, das ist diesen Leuten nur Schein. Die Wahrheit ist ihre transzendentale Funktion, der sie gerecht zu werden haben, nämlich ihre Kapitalfunktion. Und so lauert natürlich hinter all diesen Projektionen der Krisenlösung letztendlich als die typisch deutsche Utopie mindestens die Kaserne, als die Verschmelzung von scheinbarer konkurrenzerhobener Garantie des Körpers bei gleichzeitiger restloser Verfügung, zur Verfügungstellung eben dieses Körpers auf das Befehl und Kommando des Souveräns. Also die Vertauschung von Ratio, die man nicht haben will, gegen die Tagesration von Staatswegen. Herzlichen Glückwunsch und danke für Ihre Aufmerksamkeit.